Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir wollen ja aktuelle Themen behandeln, wollen Fragen und Antworten suchen auf das, was gerade in der Welt passiert. Und dafür haben wir wieder einen Gast. Diese Woche ist nicht der Olaf Schröer, sondern wir haben den Walter Veit bei uns. Das heißt, er ist nicht bei uns im Studio, sondern wir sind mit ihm verbunden über den Stream. Er ist in Südafrika. Hallo Walter, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Ronny.
Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns dieses Interview zu haben.
Gern geschehen.
Wir wollen ja über aktuelle Themen sprechen. Also und wollen mal schauen, was gerade so los ist in der Welt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht es dir gerade in Südafrika?
Ja, hier sind wir noch immer im Lockdown und das Lockdown ist jetzt verlängert worden bis Ende April. Und dann haben sie gerade eben ein Dokument rausgeschickt, wie das aussehen soll, wenn das Lockdown aufgehoben wird. Und die reden da von einem Datum Ende Juli vielleicht oder vorher, das weiß man eben nicht. Aber was interessant ist, wie sie damit umgehen wollen, wenn das Lockdown aufgehoben wird. Denn die Zeit muss ja eingeholt werden, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Schulen und so weiter. Und es wird da in diesem Dokument genannt, dass man dann eine 6-Tagen-Woche einführen muss, um dieses Problem zu lösen. Also dann hätten wir quasi 6 Tage Arbeitspflicht und Schulpflicht und 1 Tag Ruhe und das wäre natürlich der Sonntag.
Das ist interessant im Blick auf die Prophetie, wie sich Dinge vielleicht erfüllen können.
Genau.
Wie nimmt denn die Bevölkerung das an? Also werden die Sachen akzeptiert?
Es sind einige, die sich dagegen auflehnen, vor allem die Gesetze, dass man keinen Alkohol trinken darf. Und da waren einige Verhaftungen, denn die haben die Geschäfte, die Alkohol verkaufen, geplündert und die Polizei war auch damit drin betroffen und so weiter. So haben etliche Leute verhaftet und die genaue Zahl weiß man nicht, aber naja, es ist nicht so einfach in Afrika, denn die Leute die haben keinen Wohlstand, sie leben in kleinen Häusern mit vielen Leuten drin und wie soll man da sich abgrenzen und zu Hause bleiben unter solchen Umständen?
Sind denn die Grundbedürfnisse der Menschen gestillt? Also haben sie denn genug Nahrung, genug Wasser? Sind sie medizinisch versorgt?
Ja, der Staat, der gibt Geld für Hilfe in diesem Zustand. Aber natürlich, wir haben viele Isolanten. Wir haben Leute, die kommen aus Zimbabwe und aus den Nachbarländern. Und die haben keinen Zugriff auf diese Staatshilfe. Und es ist sehr schwierig für die. Und sie versuchen natürlich, das zu ergänzen mit Betteln und so weiter, aber sie dürfen nicht auf die Straßen, also es ist schon eine ziemlich heikle Lage, ja.
Also wir sehen das so ein bisschen, wie das bei uns in Deutschland ist. Also wir dürfen zumindest noch rausgehen. Ist das bei euch anders? Dürft ihr das Haus nicht verlassen?
Wir dürfen das Haus verlassen, aber dürfen nur Lebensmittel einkaufen. Und wenn man zu zweit im Auto ist, dann muss es mit einer Maske sein und man muss auseinandersitzen. Einer vorne rechts und einer hinten links und nur 2 Personen im Auto werden erlaubt. Und man muss eine Maske tragen, also einen Mundschutz. Und man muss beweisen, dass man nur Lebensmittel gekauft hat und nichts anderes.
Okay. Wird es auch kontrolliert? Also gibt es Polizeikontrollen, die das überwachen?
Ja, die Polizei kontrolliert und man muss auch ein Dokument dabei haben, um zu sagen, wo man wohnt, was der Wohnsitz ist.
Nun, uns erreichen relativ viele Anfragen von Menschen, die sagen, bei solchen Freiheitsbeschränkungen, ist es möglich, dass wir vielleicht wirklich auf die kleine Trübsal zusteuern, dass es so aussieht, als wenn diese Zeit der kleinen Trübsal, also die Zeit mit den Sonntagsgesetzen, mit der Verfolgung, mit dem Mahlzeichen des Tieres, man darf nicht kaufen, verkaufen, dass wir darauf zusteuern, ist es möglich?
Ich denke, es ist durchaus möglich, dass wir auf so eine Zeit zusteuern. Es kann sich beschleunigen und es können vielleicht Gesetze kommen, so wie zum Beispiel bei uns, dass die 6-Tage-Woche eingeführt wird. Es wird sehr viel geredet durch Kirchen und so weiter, dass wir so weit gekommen sind, weil eben der Mensch sich von Gott getrennt hat. Der Papst wird sehr oft zitiert. Er hat ja auch gesagt, dass die Natur hat jetzt diesen Virus ausgelöst, weil sie so vernachlässigt wird. Und er hat ja plädiert in seinem Laudato Si für solche Maßnahmen, unter anderem auch eine Sonntagseinführung oder Innehaltung, damit man wieder näher zu Gott kommt. Und viele Evangelikale in den Vereinigten Staaten und auch hier bei uns im Lande sagen eben, wir müssen zurück zu Gott. Und darum ist es durchaus möglich, dass man erstmal aufgrund der Wirtschaft und nachher auch aus religiösen Gründen solche Maßnahmen erwarten kann. Und das ist ja, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es fängt ja an mit Wirtschaftsmaßnahmen, Kaufen und Verkaufen. Und dieses Mahlzeichen kann ja in der Hand sein. Das heißt, man handelt danach, aber nicht nur durchaus durch Überzeugung. Aber es kann ja auch in der Stirn sein. Und das heißt natürlich, dass man davon überzeugt ist, dass das ist, was Gott eigentlich haben möchte.
Also man kann diese Sachen entweder unterstützen, also geistig, man kann dafür sein, oder man hält sich einfach an die Gesetze und hat das Mahlzeichen dort oder hier. Es ist möglich, dass da Sonntagsgesetze daraus entspringen in den USA, so heißt es ja in der Prophetie, dass sie in den USA beginnen werden. Kann man sich dieses Szenario vorstellen, dass es dahin führt?
Es gibt so viele Aussagen über was in der Welt los ist. Ich meine, es gibt ja so viele Theorien und so viele Verschwörungstheorien. Das ist ja schon fast ein Fluchwort, dieses Wort Verschwörungstheorien. Und man kann sich nicht an alles halten. Welches ist jetzt richtig, welches ist verkehrt, das kann kein Mensch wissen. Es wird ja geredet über diese Geheimperson Q, die alles wieder in Ordnung bringen wird und dass all die Bösewichte verschwinden werden und dass wir dann eine Zeit des Friedens und des Wohlstands haben werden. Das ist so das eine Bild. Und das andere Bild ist eben, dass es immer schlimmer wird, dass dann die Verfassung in den Vereinigten Staaten nicht mehr gilt und so weiter. Ja, genau welches von all diesen eigentlich dann passiert, das wissen wir ja nicht. Es ist interessant, sich das mal vielleicht anzuhören, aber eins wissen wir ganz sicher. Und das ist, dass das biblische Bild ist dementsprechend, was wir glauben. In anderen Worten, wir wissen, dass die beiden Mächte in Offenbarung 13, das Tier aus dem Wasser und das Tier aus der Erde, und das Tier aus dem Wasser hat die Reformation ja ganz deutlich gezeigt, ist das römisch-katholische System. Und das Tier aus der Erde, naja, das ist der Protestantismus, der dann eben im Namen des ersten Tieres durch die Vereinigten Staaten das Mahlzeichen erzwingen wird. Und das ist prophetische Vorhersage und damit müssen wir uns abfinden. Wir können also die Umstände betrachten und dann entscheiden oder eine Schlussfolgerung machen, zieht es sich in diese Richtung? Gehen wir in diese Richtung? Und was hören wir? Ich höre, wie die Religionsgemeinschaften sagen, wir müssen wieder zurück zu Gott. Ich höre, wie das Papsttum sagt, wir müssen den Sonntag halten. Ich höre, dass die leitenden Persönlichkeiten, die in diesem ganzen Ding verwickelt sind, hochrangige Menschen sind, die alle durch, oder die meisten wenigstens, durch Jesuitenschulen sind. Und nicht nur das, sondern dass das Obergericht und die Leute, Attorney General zum Beispiel, das sind hochrangige Personen, die auch in katholischen Instituten, so wie The Knights of Columbus, die Ritter Columbus, involviert sind und so weiter. Und das zeigt mir, dass das biblische Bild durchaus das korrekte Bild sein kann, nicht nur sein kann, sondern ist, und dass wir diese Dinge erwarten können in Kürze. Und zwar wie noch nie zuvor. Es wurde ja immer behauptet, das kann nicht passieren, es ist gegen die Verfassung, dies, das, jenes. Aber wenn diese Veränderungen kommen, aus welchem Grund auch immer, dann sind wir genau da, wo die Bibel sagt, wo wir hingehen.
Also der Plan von Jesuiten ist ja sozusagen, das Papsttum wieder an erste Stelle zu setzen und den Protestantismus oder die Reformation niederzuschlagen. Jetzt würden wir sagen, in einem erzprotestantischen Land wie in den USA, ist es da denkbar, dass sich tatsächlich Jesuiten in die Führungsposition des Landes hineinsetzen, unerkannt? Also wissen wir von Jesuiten, die dort sind?
Absolut. Oder wenigstens von Jesuiten ausgebildet. Zum Beispiel der Vizepräsident Pence, der wurde durch Jesuiten ausgebildet. Donald Trump, Fordham Universität, seine Familie, Georgetown Universität, also auch Jesuitenausbildung. Dr. Fauci, der jetzt für die Epidemiologie verantwortlich ist. Da sagt die katholische Webseite, dass er durch die Jesuiten gebildet wurde. Und wenn man sich dann fragt, wieso sind diese Personen alle an der Führung? Oder Barr zum Beispiel, sehr interessant, als Barr angestellt wurde als Attorney General von den Vereinigten Staaten, hat Kennedy ihn gefragt, wie steht es denn jetzt mit deiner katholischen Verbindung? Du bist ja ein Ritter von Columbus, und wird das nicht ein Problem sein, wenn du jetzt so eine führende Person bist in den Vereinigten Staaten? Und hat er gesagt, er wird dem Kaiser geben, was dem Kaiser zukommt. Das war seine Antwort. Es ist ja interessant. In Englisch hat er gesagt, I will render to Caesar what is due unto Caesar. Jetzt ist interessant, dieses Wort Caesar kommt ja von Julius Caesar. Das wurde ja zum ersten Mal da gebraucht. Und er hat sich ja den Titel Pontifex Maximus mit all seinen Mächten zugeeignet, sodass er auch als ein Gott angebetet werden musste. Und der Einzige, der diesen Titel heutzutage hat, Pontifex Maximus, ist eben der Papst. Also wenn Barr antwortet, dass er dem Kaiser zukommen lässt, was dem Kaiser zukommt, dann kann das genauso gut eine Behauptung sein, dass er den Papst unterstützen wird, ohne dass man es merkt. Also ist alles ganz raffiniert. Aber ob das jetzt eine wichtige Sache ist oder nicht, was ganz bestimmt ist, ist das sehr hoch angeschriebene römisch-katholische Personen in Geheimorganisationen an der Spitze sind und an der Führung in den Vereinigten Staaten.
Jetzt, wenn du sprichst von dem Dr. Fauci zum Beispiel an Trumps Seite, er ist ja Doktor, ich meine, er ist Arzt, Virologe. Jetzt Trump hatte doch anfänglich gesagt, dass er diese ganze Pandemie für ein Fake hält. Und jetzt hat er aber zurückgerudert. Und jetzt frage ich mich, liegt das an dem Einfluss seiner Berater? Also kann man da irgendwie, also feststellen, dass vielleicht diese Pandemie, diese weltweite Pandemie, hilft, um neue Gesetze in den USA hervorzubringen? Hat das vielleicht was mit seinen Beratern zu tun?
Kommen wir sagen mal so, wenn das die Gelegenheit ist, die sich jetzt offenbart hat, dann ist es eine gute Gelegenheit eben, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Einige behaupten natürlich, dass es eine geplante Pandemie ist, denn Fauci zum Beispiel oder Fauci, in Deutsch sagt man wahrscheinlich Fauci, aber im Englischen Fauci, er hat ja schon in 2017 bei Georgetown Universität eine Ansprache gehalten, wo er gesagt hat, ganz konkret, dass eine Pandemie zu erwarten ist in der Zeit Donald Trumps und dass er damit zu tun haben wird. Also er hat das vorausgesagt. Jetzt, das kann reiner Zufall sein, dass er es vorausgesagt hat. Aber Sie reden ja jetzt schon lange von so einer Pandemie. Also es gibt viele, die behaupten, dass es geplant ist. Ob es geplant ist oder nicht, ist ja eigentlich egal. Wir müssen uns halten an die Richtlinien und wir müssen immer, wenn wir im Irrtum sind, lieber an der Seite des Rechts stehen, als hier mit Verschwörungen rumzurennen. Tatsache ist, da ist eine Gelegenheit, um Gesetze herbeizuführen, die genau das tun, was die Bibel sagt, was geschehen wird. Das ist die Tatsache. Es ist auch interessant, dass Fauci und Bill Gates sehr dick befreundet sind und oft zusammen sind und über diese Angelegenheiten reden. Es kann also auch ein Doppelspiel sein. Das ist auch möglich, denn Trump hat sich jetzt gerade gestern von der World Health Organization distanziert und hat auch behauptet, dass er nicht länger zahlt für ihren Dienst, denn sie haben nicht das Richtige getan. Und Fauci und die World Health Organization haben natürlich zusammengearbeitet. Er hat auch behauptet, der Trump, dass er nicht zufrieden ist mit Fauci und dass sie sich vielleicht trennen. Also genau wie das am Ende dann ausgeht, das wissen wir nicht. Wir sitzen quasi in einem Theaterspiel und schauen uns die Konsequenzen an. Und ob es jetzt das eine ist oder das andere, ist ja nicht wichtig. Was ist das Resultat? Das ist immer das Wichtige.
Wir hatten gerade ganz kurz über den Dr. Fauci gesprochen. Jetzt haben sich einige Menschen gefragt, wir haben Anfragen bekommen, ist es so, dass das Mahlzeichen des Tieres, das in Offenbarung 13 beschrieben ist, ist es möglich, dass es ein RFID-Chip ist oder eventuell eine Impfung, die die Menschen bekommen? In Offenbarung 13, das Mahlzeichen des Tieres. Viele machen sich gerade Gedanken darüber, weil sie die Zeiten beurteilen und sagen, wir sind wohl kurz vor der kleinen Trübsal. Kann es sein, dass es ein Chip ist oder eine Impfung, die da auf uns zukommt?
Ja, und da gibt es natürlich auch so viele Webseiten, die sagen, dass Bill Gates dieses Chip sogar in den Impfungen gegenwärtig haben kann und dass die Menschen darum alle diesen Chip haben müssen, damit sie weiter tätig sein können in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Ein Chip, ist das eine moralische Angelegenheit, ja oder nein? Es kann moralisch sein, wenn deine Grundrechte eingeschränkt werden, ja. Aber bei Gott geht es um eine innere Einstellung. Zum Beispiel, Gott sagt, dass er hat auch ein Zeichen. Und seine Gebote sind ein Zeichen, uns besonders der Sabbat. Und der soll im Herzen sein. Und dann sagt es mehrere Male im Alten Testament, bindet sie als Zeichen an die Hand und auf die Stirn. Und einige, die das ganz ernst nahmen, haben das dann aufgeschrieben und haben sich dann die Gebote hier auf die Stirn und auf die Hand gebunden. Aber es geht ja nicht darum, es geht um das Handeln und das Überzeugtsein, dass Gottes Wege und Gottes Gebote gut und richtig sind. Wogegen das Malzeichen des Tieres wird auf die Hand oder die Stirn angebracht. Mit anderen Worten, man handelt danach, weil man muss, oder man ist überzeugt davon. Also es geht um einen moralischen Entschluss. Und ein Microchip ist ja nur Zugang zum Bankkonto zum Beispiel. Gibt es nicht einen Microchip auf der Kreditkarte? Absolut. Und wie viele Daten können auf diesem Microchip angebracht werden? Das ist unbegrenzt, was man da alles aufzeichnen kann. Also geht es bei Gott um Identifikation oder geht es bei Gott um einen moralischen Entschluss? Wer ist für mich der Maßstab meiner Moralität? Menschendenken oder Gottes Satzungen? Und das ist der Entschluss. Also ein Microchip ist Nebensache. Kann vielleicht gebraucht werden, um Menschen zu zwingen, auf einer bestimmten Art und Weise eben Zugang zu haben zur Wirtschaft und so weiter. Aber der eigentliche moralische Entschluss liegt viel tiefer als ein Microchip.
Ich glaube, bei so einem Chip oder einer Impfung, das jetzt gerade in der Rede auch, dass man auch zwangsgeimpft werden kann. Also man könnte sozusagen jemanden zwingen, so etwas anzunehmen. Und das glaube ich beim Malzeichen des Tieres nicht so, dass man uns körperlich zwingen kann und plötzlich haben wir das, obwohl wir es gar nicht wollen.
Genau. Das Malzeichen ist genau, was wir schon immer gesagt haben. Denn wer muss das Malzeichen definieren? Gott hat seins ja ganz eindeutig definiert. Der Sabbat ist ein Zeichen, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Es ist ein Zeichen. Und immer wieder kommt dieser Gedanke, die Hand und die Stirn. Jetzt, wenn wir dieses Wort Tier nehmen in Offenbarung 13, und die Reformation hat ja ganz deutlich gesagt, dass dieses Tier ist das katholische System. Dann müssen wir das katholische System fragen, habt ihr ein Malzeichen? Und die sagen doch ganz eindeutig, ja, das Malzeichen unserer göttlichen Macht ist, dass wir den Sabbat verlegt haben vom Samstag auf den Sonntag. Denn wir stehen über die Bibel. Jetzt geht es um Anbetung. Wer hat die Autorität? Ist es das System oder ist es Gott? Und wenn ich mich entscheide, ich bleibe bei der Autorität Gottes, dann wird der Sabbat tatsächlich zum Zeichen, wessen Autorität ich höher achte, seine oder die der Menschen.
Also ist das, was wir sagen können, also das Malzeichen des Tieres, wird sozusagen das Heilighalten des ersten Tages der Woche sein, also das Zeichen des katholischen Systems, wäre das Siegel Gottes auf der anderen Seite, das wir auf der Stirn haben und auch auf der Hand, sozusagen die Treue zu ihm und zu seinen Geboten ist.
Ja, es geht ja nicht nur um den Tag. Das wäre ja Unsinn. Ist es jetzt wichtig, ob ich das an einem Mittwoch mache oder an einem Donnerstag oder einen Sonntag oder einen Samstag? Das geht nicht um den Tag. Aber wenn ich den Tag verbinde mit Autorität, dann wird es wichtig. Denn wer hat die Autorität zu sagen, wie es laufen soll? Ist es der Papst und die Kirchen in der Welt oder ist es Gott selber? Wer eignet sich diese Macht zu? Und nur durch mein Verhalten verrate ich ja, wessen Autorität ich höher achte. Und darum wird es zum wichtigen Zeichen.
Ich glaube, wir schauen gerade alle ziemlich mit Spannung auf den Präsidenten der USA, auf Donald Trump, wie er sich verhält, was er für Aussagen macht, was für Gesetze erlassen werden, was er durchs Parlament bringt. Ich glaube, ihn einzuschätzen ist, glaube ich, schwer. Aber interessant ist eben die Tatsachen, von denen du sprichst, dass wenn wir seine Berater angucken, den Stab, den er hat, dass dort viele Leute bei sind, von denen wir wissen, dass es Jesuiten sind. Und das ist, glaube ich, für uns erstmal gut zu wissen.
Ja, wenn wir das jetzt schon mal wissen. Ich habe einen Vortrag mal vor Jahren gegeben über die erste und die zweite Belagerung Jerusalems. Es war ja schon mal eine Zeit, wo Sonntagsgesetze fast eingeführt wurden in den Vereinigten Staaten. Und Alfonso T. Jones hat dagegen geredet und die Blair Bill ist dann beiseite gelegt worden. Aber es war schon so weit, dass die Sonntagsgesetze eingeführt werden sollten. Das war in 1888. Und dann gab es einen Zurückzieher. Und einige behaupten, das ist so wie die erste Belagerung Jerusalems. Aber dann muss ja eine zweite Belagerung kommen. Und dann müssen diese Gesetze wieder eingeführt werden. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo die Menschheit sich entscheiden muss, entweder für die Gesetze Gottes oder für die Satzungen der Menschen zu entscheiden. Und die Frage ist, wie weit sind wir auf diesem Weg? Was ist die Möglichkeit, dass solche Gesetze jetzt eingeführt werden können? Wie gesagt, die Verfassung Amerikas kann beiseite gelegt werden, wenn wir einen Notzustand haben, so wie augenblicklich. Die leitenden Persönlichkeiten sind, wie wir gesagt haben, in hohen katholischen Kreisen und auch Geheimorganisationen und Jesuiten und so weiter. Also es sieht schon aus, als ob diese Armee, wenn wir das sagen können, die zweite Belagerung beginnt. Und da müssen wir eben wach sein und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, Verschwörungstheorie oder was auch immer. Es ist einfach eine Tatsache, dass diese Dinge möglich sind. Und wenn die Zeit wirklich kurz ist, und ich glaube, sie ist kurz, dann ist das eine Gelegenheit, wo Menschen sich entscheiden müssen. Und dann müssen wir als Gemeinschaft die Botschaft bringen, die uns aufgelegt wurde. Und uns nicht verstecken hinter einer sogenannten Angst vor den Behörden und so weiter. Denn es geht hier nicht nur um uns, es geht um das ganze Wohl der Menschheit und ihre ewige Zukunft.
Ich glaube, das ist das, was gerade viel Sorge macht. Wenn wir den Begriff benutzen, Verschwörungstheorie, so müssen wir sagen, erstmal ist das eine Theorie über eine Verschwörung. Und jetzt, wenn man wissenschaftlich arbeitet, müsste man das jetzt mit Tatsachen untermauern können. Und ich glaube, das ist das, was wir als gegenwärtige Wahrheit auch tun können.
Also kann ich nur mal fragen. Ja, kann ich fragen, wenn Donald Trump sagt, Fake News, ist das nicht eine Verschwörung? Sind da nicht Verschwörungstheorien, die er als Fake News abmacht? Also was haben wir, um unsere Entschlüsse drauf zu gründen? Doch News, ob das jetzt Wahrheit ist oder Fake News, das können wir auch nicht immer beurteilen. Was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit? Also das ist nicht unsere Aufgabe, hinter jeder Verschwörung herzurennen. Aber wenn wir biblisch fundiert sind und wir wissen, was die prophetischen Voraussagungen sind, dann können wir nicht nur, wir müssen, es ist unsere Pflicht, die Zeiten der Zeiten zu beurteilen, und zu entscheiden, was passt in den Rahmen der Prophetie hinein und was ist Unsinn. Das ist dann keine Verschwörungstheorie, das ist ein Studium der Prophetie und eine Einordnung der Fakten, die verfügbar sind, auf so eine Art und Weise, dass wir sehen, wo stehen wir im Rahmen der Zeit. Und das ist nicht eine Verschwörung, sondern unsere Aufgabe.
Also ganz nüchtern wie ein Wächter auf der Mauer, sich die Zeichen der Zeit anzugucken und die mit der Prophetie übereinzubringen, zu schauen, ist es das, was die Prophetie vorhersagt, oder ist es das noch nicht?
Genau, und ein Wächter auf der Mauer, steht der mit seinem Rücken zur Stadt oder mit seinem Angesicht nach draußen? Ein Wächter muss doch die Gefahr von draußen beurteilen. Und wir haben ein Problem augenblicklich, dass die Gemeinde sich mehr kümmert über was intern passiert und dann vergisst, dass die Gefahr sich nähert. Und die Bibel warnt, dass solche Leute, die die Zeichen der Zeit nicht beurteilen, auch dann unwissend sein werden über wann Christus wiederkommt. Denn die Bibel sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber dann sagt Paulus auch, aber ihr, liebe Brüder, für euch wird er doch nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn ihr habt ja das prophetische Wort. Und da steht eine Gefahr. Wie stehen wir zu diesen Dingen? Mit dem Rücken zur Gemeinde und wir warnen von den Dingen, die von außen kommen? Oder schauen wir uns die Gemeinde an und kümmern uns nur um uns selbst? Wir haben doch einen Auftrag, das Evangelium an die Welt zu bringen. Und das müssen wir nicht vergessen.
Also, schön gesagt, vielen Dank. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darauf achten, was um uns herum passiert und die Sachen einordnen, ohne jetzt in Panik zu verfallen, aber zumindest nüchtern sagen, wo stehen wir.
Danke. Und nicht die Hoffnung verlieren. Denn die Bibel sagt doch ganz eindeutig, dass es schlimme Zeiten geben wird. Ja, aber wenn diese Dinge einen Anfang nehmen, dann hebt euer Angesicht nach oben auf und schaut auf Gott und seid froh in eurem Herzen, dass dieses Elend hier auf dieser Erde endlich zu Ende geht. Also das ist keine trübselige Botschaft, es ist eine frohe Botschaft unter trübseligen Umständen.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Worte von Ted Wilson auf der letzten Generalkonferenz, als er sagte, Brüder und Schwestern, wir sind fast zu Hause. Und ich glaube, das macht viel Hoffnung und viel Mut.
Ja, wir sind fast zu Hause.
Jetzt ist ja so, dass also wenn wir annehmen, solche Gesetze könnten demnächst kommen, ist es möglich. Was heißt es für uns? Ellen White schreibt ganz oft, dass wir nach Möglichkeit die Städte schnell verlassen sollen und nicht in den großen Städten wohnen sollen am Ende, wenn das kommt, weil es große Krisen geben wird. Jetzt haben uns viele Geschwister angeschrieben, oder ich weiß gar nicht, woher die ganzen Anschriften gekommen sind, die sagen, wir sollen aufs Land ziehen. Wann ist denn Zeit dafür, das zu tun? Also wenn diese Krisen dann anfangen, man plötzlich gezwungen wird, Dinge zu tun, man nicht mehr kaufen, verkaufen kann, wann ist es denn Zeit, aufs Land zu ziehen? Heute schon oder erst, wenn die Krise kommt? Vielleicht erst, wenn die Sonntagsgesetze da sind? Diese Fragen haben uns erreicht.
Wir haben natürlich diese Botschaft schon sehr lange. Und eigentlich, wenn es möglich wäre, müssten die meisten schon sich zurückgezogen haben auf Plätze, wo man eben nicht so direkt in der Stadt lebt mit seinen Einflüssen. Aber es ist nicht immer möglich gewesen. Und sie hat ja auch gesagt, dass einige unserer Instituten, so wie die Kirchen und so weiter, müssen in der Stadt sein. Aber sie sagt auch, die Städte müssen evangelisiert werden, nicht durch den die Leute in der Stadt wohnen, sondern dass sie von außerhalb zur Stadt gehen, um sie zu evangelisieren. Also wir haben schon lange diese Botschaft. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo man wieder, sagen wir mal, eine Schnaufpause bekommt, dann wäre es vielleicht gut, wenn man die Städte verlassen kann, wenn es möglich ist. Sie sagt ja auch, die Leute werden in Gruppen beieinander sein. Und es ist wahrscheinlich die Zeit, meiner Ansicht nach, wenn es möglich ist, um die Städte zu verlassen und nicht in den Städten zu bleiben, nur weil es sowieso ein guter Hinweis ist, dass man eher da wohnt als in den Städten. Denn wenn ich jetzt so schaue, wie es jetzt vor sich geht und was in Afrika vor allem, was wenn es Hungersnot gibt, wenn die sagen, okay, das Essen ist kein Problem, die Lieferung sollte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber was, wenn wir jetzt, wie zum Beispiel in Afrika, jetzt noch eine Heuschreckenseuche haben, so wie augenblicklich, wo das, was hier wächst, vernichtet wird, dann ist es durchaus möglich, dass Hungersnot kommen könnte und dann hätten wir durchaus Chaos in den Städten.
Also wäre es ratsam, dass sich jeder, der die Möglichkeit hat, ein kleines Stückchen Land irgendwo zulegt, möglichst weit außerhalb und dort schon lernt, wie man selber anbaut, wie man sich selbst versorgt. Das wäre jetzt ratsam, das jetzt umzusetzen, wenn man kann.
Ja, wir haben eine kleine Zeit, glaube ich, wo es ratsam wäre, dass man so einen kleinen Gemüsegarten hat, dass man sich wenigstens die Nahrungsmittel, die absolut notwendig sind, ergänzen kann. Das wäre vielleicht ratsam. Ich würde nicht sagen, wir müssen Panik haben, denn wir haben ja auch einen Gott, der sich um uns kümmert. Also man fragt, der Herr soll uns den Weg zeigen und nicht wild rausrasen, sondern mit guter Überlegung, wenn der Herr die Türen öffnet, in diese Richtung sich bewegen, absolut, ja.
Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis für viele Geschwister, haben uns gefragt, was sollen sie machen, wenn sie sehr arm sind, wenn sie sich das gar nicht leisten können, das Leben auf dem Land, wenn sie sich gar kein Stück Land kaufen können. Was für eine Möglichkeit haben die?
Dann sagt man, haben sie nicht einen Gott? Der weiß das ja auch. Und er wird sich schon um seine Kinder kümmern. Nicht alle werden die Städte verlassen können. Und wenn es notwendig ist, wird Gott einschreiten und sich um sie kümmern.
Danke. Nun haben wir noch ein Schreiben bekommen, wo Geschwister fragen, ab wann kann man denn vom Landleben sprechen? Nun, die Situation ist, dass sie schreiben, sie wohnen in einem kleinen Dorf mit weniger als 8000 Einwohnern. Kleines Dorf, weniger als 8000 Einwohner. Wir leben recht ländlich und wir bauen noch unser eigenes Gemüse, unser eigenes Obst an, aber es sind halt noch 8000 Leute um uns rum. Kann man da schon von Landleben sprechen? Ist das, was Ellen White meint?
Ja, was sagt sie denn? Sie sagt ganz eindeutig, wir sollten die großen Städte verlassen. Und dann, wenn die Gesetze kommen, müssen wir auch die kleinen Dörfer verlassen. Also wenn diese Gesetze kommen, dann muss man sich umschauen, ob man auch die kleinen Dörfer verlassen kann. Und endgültig muss man sogar das eigene Haus verlassen und irgendwo sich verstecken für eine kleine Weile. Und Gott wird dann die Wege und die Türen öffnen. In Europa, wo Menschen leben, wo die Berge eben nicht da sind, das wird ja immer geredet von geht in die Berge, na, da muss man eben von Dorf zu Dorf und sehen, wie man das überlebt. Wenn ein Lockdown da ist, naja, dann weiß Gott das auch. Und wir müssen nie vergessen, wir haben einen Gott. Und wenn wir an diesen Gott glauben, dann kennt er auch jeden Umstand und er wird sich um sein Volk kümmern. Und da brauchen wir uns nicht so viel Furcht vor die Augen halten, dass wir nachher verzweifelt werden. Einfach vertrauen, aber tun, was man kann.
Ja. Vielleicht ist es auch gerade so, dass jetzt in dieser Zeit, wo viel Angst umgeht und die Menschen sagen, jetzt sehen wir, wie sich ganz schnell Ereignisse erfüllen, die in der Prophetie beschrieben sind, jetzt bin ich vielleicht schon zu spät dran, um noch rauszugehen, zu spät dran, um mir noch irgendwo ein Stückchen Land zu kaufen. Und da, glaube ich, ist es wirklich gut zu sagen, manchmal machen wir uns viele Sorgen um Dinge, aber legen diese Sorgen nicht bei Gott ab. Und ja, manchmal verbringen wir viel Zeit mit unseren weltlichen Dingen, aber zu wenig Zeit, um auf die Stimme Gottes zu hören, der vielleicht schon viele, viele genau, Pläne für uns hat, viele Türen schon geöffnet hat,
ja,
aber wir sehen sie nicht. Mhm.
Man kann es ja nicht wissen. Meine eigenen Kinder, einer ist auf dem Land, aber er hat die Möglichkeit dazu und ist Arzt und darf auch noch tätig sein und so weiter. Die anderen, die sitzen in der Stadt und sie können auch nicht raus augenblicklich. Hoffentlich wird sich das ein bisschen erleichtern und dann können sie wieder raus. Und dann muss man sich eben entscheiden, wie geht es jetzt weiter. Und jeder hat diese Entscheidung.
Nun, wenn wir die Zeichen der Zeit beurteilen und sehen, was passiert, wir müssen uns vorbereiten, aber wir müssen auch andere Menschen vorbereiten. Was können wir eigentlich heute als Gemeinde tun in dieser Zeit? Also das ist auch die Frage, wie sieht es gerade zum Beispiel in Südafrika aus? Also was macht ihr gerade, um den Menschen die gegenwärtige Wahrheit zu bringen? Was für Möglichkeiten haben die Gemeinden heute, wo sie sich doch gar nicht versammeln dürfen?
Die Medien werden jetzt auf unglaubliche Weise gebraucht. Jeder Prediger stellt Predigen auf YouTube. Also die Predigten gehen weiter. Die Gemeinden schalten sich dann ein auf einer WhatsApp-Gruppe oder was auch immer und schauen sich dann für den Sabbat die Predigt an und die Botschaften für diese Zeit. Und wir haben hier diese wunderbare Gelegenheit, denn gerade kurz vor dem alle diese Dinge passierten, hatten wir dieses kleine Studio hier gebaut. Und das ist direkt an unserem Haus. Also wir brauchen nicht in die Stadt fahren. Vor nur ein paar Wochen wären wir noch in der Stadt gewesen und dann wäre es ein riesiges Problem gewesen. Also Gott hat schon vorbereitet und ich staune nur, wie es möglich ist, dass in dieser Zeit, wo wir unter Lockdown sind, dass wir mit nicht 50, 60 oder 100 Leuten gleichzeitig reden können, sondern gleich mit Hunderttausenden. Das ist für mich ein Wunder und wir können nur Gott danken, dass gerade das, was uns einengt, für uns die Gelegenheit bietet, mit zigtausenden gleichzeitig zu reden. Das ist ein Wunder Gottes.
Schauen, was machen denn die Menschen, die jetzt gerade, die kein Studio zu Hause haben? Wie können wir denn heute in den Gemeinden, wie können wir ein Segen sein für die Nächsten? Wie können wir diese Botschaft, die so entscheidend ist und so wichtig ist, zu den Menschen bringen?
Was ja interessant ist, dass die Menschen haben oft nichts zu essen. Aber jeder hat ein Handy in der Tasche. Das ist einfach unglaublich. Also wir haben hier auch WhatsApp-Gruppen, wo da schon Hunderte auf diesen WhatsApp-Gruppen drauf sind. Und immer wenn so eine Gruppe voll ist, dann gründet man eine neue. Also wir haben schon zig Gruppen, WhatsApp-Gruppen. Und das sind Leute, die keine Computers haben, aber alle haben so ein Handy in der Tasche, ein Cellphone, und können miteinander so die Botschaft teilen. Also wie weit die Botschaft läuft, das werden wir erst eines Tages im Himmel sehen.
Ich sage den Geschwistern auch ganz oft, manchmal ist es einfach der Nächste, den wir erreichen müssen. Das kann Familienmitglied sein, das kann unser Nachbar sein. Und wer weiß, wie weit es dann gestreut wird. Das ist dann die große Überraschung am Ende.
Es ist interessant, wie die Leute augenblicklich diese Fragen fragen und wieder zu Gott zurückkehren wollen und ihr Leben wieder in Ordnung bringen wollen. Ich glaube, wir gehen einer Zeit entgegen, wo der Spätregen wirklich sichtbar sein wird. Und wir müssen Gott fragen, dass er uns bemächtigt, damit wir Teil sind von diesem Ereignis. Ich möchte nicht außerhalb stehen und ein Zuschauer sein, sondern gerne tätig sein. Und ich denke, das müsste unser aller Gebet sein. Herr, wenn du kannst, gebrauche mich.
Mhm. Das glaube ich, wie kann ich mich persönlich darauf vorbereiten, also am Spätregen teilzunehmen? Was kann ich persönlich heute tun?
Nur diejenigen werden den Spätregen empfangen, die verstehen, dass wir in einem Kampf zwischen Gut und Böse sind. Wenn wir nur Ereignisse uns anschauen, ohne dass wir im Hintergrund wissen, dass da ein Kampf zwischen Gut und Böse ist, wie soll man dann eine Entscheidung treffen? Also man muss eine Beziehung zu Gott haben, man muss seinem Wort vertrauen, man muss seinem Propheten vertrauen und dann, naja, dann muss man es in dem Licht des großen Kampfes sehen und dann eintreten und diese Botschaft bringen und Leute darauf attent machen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit und was der wirkliche Kampf eigentlich beinhaltet.
Und ich glaube auch, wir werden, gerade wenn wir selbst arbeiten, wenn wir das Evangelium dem Nächsten weitergeben, währenddessen geschieht auch eine Veränderung in uns. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Nur in dem Maße, wie wir es verteilen, so können wir es auch empfangen.
Danke. Wollen wir uns wünschen, dass wirklich wir alle diese Zeit der Vorbereitung, die wir jetzt haben, nutzen, um unsere Beziehung mit Christus wirklich festzumachen. Dass wir, wenn wir Christus im Herzen tragen, die Bibel sagt ja, wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Dass wir durch die enge Beziehung mit Christus dazu getrieben, ja bewegt werden, wie Jeremia, dass er nicht schweigen kann, dass wir diese Botschaft weitergeben müssen. Und ich glaube, wir können wirklich sehen, genau wie du sagst, es sind ganz, ganz viele Menschen heute offen dafür. Ich bekomme auch von diesen, wie du gesagt hast, von diesen WhatsApp-Gruppen ganz viele schöne Nachrichten. Das heißt, die Menschen wollen heute den großen Kampf lesen, vom Schatten zum Licht. Sie wollen die Ereignisse studieren. Und ich habe es auch noch nie vorher so gesehen, dass die Menschen so offen dafür waren.
Und auch sehr wichtig, was mich betrifft, ist, wenn wir reden über den großen Kampf. Ich habe nichts gegen eine Verkürzung des großen Kampfes, denn Leute haben nicht so viel Zeit mehr heutzutage wie früher. Aber wenn man eine verkürzte Form verteilt, dann wenigstens eine, die die Kernbotschaft noch in sich hat und nicht so abgewässert, dass da nichts mehr drinsteht. Also ja, Kurzform ist in Ordnung, aber wenn man es gelesen hat, muss man noch immer wissen, wer ist das Tier, was ist das Mahlzeichen und so weiter, dass man sich davor in Schutz nehmen kann. Also der große Kampf ist für mich eines oder das wichtigste Buch außer der Bibel, um heutzutage an die Welt zu bringen.
Mhm. Und es ist schön zu wissen, dass Jesus Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und die Gemeinde Jesu, in allen Kirchen finden wir heute Menschen, die wirklich zu Jesus Christus gehören. Es wird Zeit, den Menschen die gegenwärtige Wahrheit zu zeigen, dass sie das erkennen, was sie historisch vergleichen können mit dem, was wir heute sehen und sich ganz eng mit Christus verbinden. Dann werden viele in diesem Spätregen, also in der Ausgießung des Geistes ganz am Ende, herauskommen, sich der Bewegung anschließen und es wird die größte Missionsbewegung sein, der laute Ruf, den wir je gesehen haben.
Ich glaube, wir stehen kurz davor.
Ich vermute das auch. Es sieht in der Welt so aus, überall sieht man, es knistert so ein bisschen und überall gründen sich kleine Gruppen, Missionsgruppen, 2, 3 Leute und versuchen irgendwas auf die Beine zu stellen, um den Menschen das Evangelium zu bringen in diesen Tagen. Denn so schnell sind die Ereignisse noch nie aufeinander gefolgt, wie das, was wir heute sehen können. Nun mögen wir viel Frucht bringen.
Es wird ja gesagt, die letzten Ereignisse werden rapide sein. Also das ist genau, was wir sehen. Ja? Wir sollen nicht Vogelstrauß sein mit dem Kopf im Sand, sondern jetzt einen lauten Ruf bringen.
Amen. Vielen, vielen Dank, Professor Veit, dass wir uns unterhalten könnten über die gegenwärtige Situation, dass wir sehen können, was in der Welt los ist, dass wir die Zeichen der Zeit ein bisschen beurteilen können. Und auch vielen Dank für den Hinweis und für die auch mahnenden und gleichzeitig ermutigenden Worte, dass es jetzt die Zeit ist, sein Leben mit Christus ganz eng zu verbinden, um in diesen letzten Tagen, wo die Versuchung so groß ist, nicht noch verloren zu gehen, sondern wie ein Wächter auf der Mauer zu stehen und sein Werk zu tun.
Und jetzt hier ganz am Ende sollte man nicht den Mut verlieren, wie wir schon gesagt haben, sondern diese große Hoffnung, die soll uns Mut geben, damit wir nicht verzagen. Gottes Segen für euch.
Vielen, vielen Dank. Gottes Segen dir.
Danke.
Noch. Tschüss. Noch euch, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass wir gemeinsam mit Walter uns diese letzten Zeiten angucken konnten. Was passiert heute? Was sehen wir heute in der Welt? Und ich glaube, es ist schön, dass wir uns darauf vorbereiten können und dass wir entweder alleine oder auch in Gruppen jetzt den Menschen diese Wahrheit bringen. Denn die Welt war noch nie so offen für das Evangelium wie jetzt. Gottes Segen euch dabei und bis zum nächsten Mal.